Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Wenn heute von künstlicher Intelligenz die Rede ist, denken viele, und in die Falle tappe ich auch gerne immer wieder, denken viele an ChatGPT, an Bilder, die man einfach so erzeugt, an smarte Assistenten auf dem Smartphone. Doch KI steckt auch längst schon in nahezu allem, was wir haben, unter anderem auch in unseren Autos. Sie ist häufig unsichtbar, aber allgegenwärtig. Sie regelt die Assistenzsysteme, sie entscheidet über Energieflüsse im E-Antrieb, sie passt Infotainment an unsere Gewohnheiten an. Was noch nicht realisiert ist, davon wird relativ schnell kommen. Und als jemand, der seit Jahren im Verhältnis von Mensch zu Maschine, Mensch zu Technologie und immer mit einem Fahrzeugfokus unterwegs ist, sehe ich, die Diskussion über die Mobilität, die Zukunft der Mobilität ist ohne KI nicht mehr denkbar. KI wird bestimmen, wie wir Technik erleben, wie wir mit ihr sprechen, und am Ende auch, wie sehr wir ihr vertrauen. Um den Einfluss von KI wirklich zu verstehen, lohnt sich ein genauerer Blick. Welche Arten von KI gibt es? Ist ChatGPT bereits das Maß aller Dinge? Kleiner Spoiler, nein, ist es nicht. Welche Grenzen und Herausforderungen passen in die Entwicklung rein? Und welche zukünftigen Aspekte wird unser Verhältnis von Mensch zu Technik entscheidend verändern. So, willkommen damit zu einer neuen Episode des Mensch-Technik-Podcasts. Es geht also, wie ihr aus meinen einleitenden Worten sicher schon rausgehört habt, um das Thema künstliche Intelligenz. Ich bin in dem Bereich kein Experte. Ich hoffe nicht, dass ich hier dem Dunning-Kruger-Syndrom aufsitze, also der Idee, ich habe jetzt so ein Halbwissen und bin jetzt der Top-Experte. In der Selbstwahrnehmung, ich denke mal, dass mir das nicht passieren wird, hoffentlich. Ich werde auch mal versuchen, das Ganze so ein bisschen auf die Automobilindustrie, Automobile zu beziehen, also mein Heimatgebiet, da, wo ich, denke ich mal, doch eine gewisse Expertise habe. Und Teil des Dunning-Kruger-Effekts ist es ja nicht nur zu glauben, ich sei ein Experte, obwohl ich nur ein Halbwissen habe, sondern auch, dass Experten ihr Wissen wiederum sehr kritisch einschätzen, weil sie eben wissen, was sie nicht wissen und dass da viele, viele blinde Flecke sind. Also, nach all der Vorrede, drei Themen zum Thema KI, die ich heute hier mal durchgehen möchte. Da haben wir das Thema, welche Arten gibt es eigentlich? Ist ChatGPT alles? Nein, hatte ich gesagt, ist es nicht. Was gibt's noch? Dann sechs Grenzen und Herausforderungen von KI, also wo müssen wir aufpassen? Und dann nochmal drei Zukunftsaspekte von KI. Also Analyse, was gibt es? Was sind die Grenzen und Herausforderungen? Und wie geht's weiter? KI ist längst kein Zukunftsversprechen mehr. Sie ist da. Sie verändert unsere Arbeitswelt, unser Zusammenleben, unsere Technologien in einem Tempo, wie es vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war. Wir sind bei dem Thema KI ungefähr da, wo wir vielleicht 1995 mit dem Internet waren. Es war gerade von einem Tool von Experten zu einem allgemein nutzbaren Werkzeug geworden. Und es war damals die Einführung der grafischen Browser. Netscape, wer sich daran noch erinnert, wer so alt ist, dass er sich noch an Netscape erinnert, wird wissen, was ich meine. Es war im Prinzip also eine HMI-Thematik und das Gleiche ist bei KI auch passiert. Es gibt schon sehr lange, ist auch schon in vielen Themen längst am Laufen für Experten, auch wirklich wahrlich nichts Neues mehr. ins Bewusstsein der Öffentlichkeit der Allgemeinheit, sowohl der technologischen Öffentlichkeit der Allgemeinheit als auch der allgemeinen Allgemeinheit, ist es durch eine HMI-Thematik geworden. Also ChatGPT ist aus meiner Sicht in erster Linie ein HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle-Phänomen. KI wurde plötzlich für jeden und jede sehr, sehr einfach, sehr, sehr direkt und auch sehr nutzbringend erfahrbar. Es lohnt sich also, den Blick etwas weiter zu öffnen. Potenziale, Risiken, Entwicklungen. Was sehe ich da? Erstes Thema. Generative KI ist nur die Spitze des Eisbergs. Oder ChatGPT ist nicht die gesamte KI. Wenn heute über KI gesprochen wird, ist das Erste, woran ich immer denke, und ich weiß, ich bin da nicht alleine, das Thema ChatGPT. Also kaum ein anderes System, eine andere Technologie hat die öffentliche Wahrnehmung von KI so stark geprägt wie dieser, ich sag's mal, textbasierte Assistent. Ja, ich kann damit Aufsätze schreiben lassen, Gedichte dichten lassen, ich kann Softwarecode generieren, ich kann Texte übersetzen. Auch Dinge, die vor vielen Jahren überhaupt noch nicht vorstellbar waren. Und so ein beeindruckendes, wie diese Entwicklung ist und so sehr, wie es hilft in unserem Alltagsleben, generative KI ist nicht die gesamte KI. Sie ist ein kleiner, sichtbarer Teil des Eisbergs. Lass uns mal mit der generativen KI anfangen. Generative KI ist ein Ausdruck, der Systeme beschreibt, die neue Inhalte erzeugen, neuen Content erzeugt. Texte, Bilder, Videos, Musik. Sie basieren auf riesigen Datenmengen und auf lernenden Algorithmen. Das sind immer die beiden Dinge, die zusammenkommen. Dass ich auf der einen Seite riesige Datenmengen habe und auf der anderen Seite eben die lernende Software, die sich selbst verändernde, die lernende Algorithmen. Und diese lernenden Algorithmen sind in der Lage, Muster zu erkennen und daraus dann Neues zusammenzusetzen. Und sie sind damit exzellente Werkzeuge, um, ja, ich sag's mal, Kreativität zu faken. Sie können Ideen skizzieren, erste Entwürfe liefern oder halt eben auch repetitive Arbeiten automatisieren. Aber generative KI ist in erster Linie reaktiv. Sie liefert Ergebnisse auf Basis von Eingaben, kennt aber keine wirklichen eigenen Ziele, keinen Kontext und kein Warum. Und da stolpert ich dann auch gerne mal drüber, dass ich feststelle, ja, nee, so richtig gut ist es jetzt nicht, was mir da gerade geliefert worden ist. Und häufig liegt es wirklich daran, dass eine generative KI keine Ziele, keine Kontexte und kein Warum kennt. Nichtsdestotrotz ist sie ein mächtiges Werkzeug, aber halt eben kein umfassendes Abbild der Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Was gibt es darüber hinaus? Abseits der Schlagzeilen entwickelt KI sich in vielen Bereichen, oft weniger spektakulär, aber für Wirtschaft und Gesellschaft mindestens ebenso bedeutsam. Predictive AI. Vorhersagemodelle, die Maschinenausfälle prognostizieren kann, Wartungszyklen optimieren, Kosten senken kann, die halt zum Beispiel so ein Thema wie Predictive Maintenance im Auto erlaubt, also die Wartung des Fahrzeugs, die vorausschauende Wartung. Also mein Auto erkennt, so wie ich fahre, wird in 2000 Kilometern werden meine Bremsbeläge runter sein. Und das ist vorhersehbar, das kann so eine Predictive AI auch sagen, in Abhängigkeit von dem, jetzt wird es Winter, jetzt fährt er vielleicht ein bisschen weniger als im Sommer und ja, wie auch immer, was auch immer da für Daten reinlaufen. Und dann kommen die entsprechenden Vorhersagen und dann kann mir es entweder gesagt werden oder sogar automatisch einen Termin gebucht werden in meiner Werkstatt. Also das ist das klassische Thema im Automobilbereich Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung. Gibt es natürlich bei allen anderen technologischen Dingen auch, aber im Auto halt eben potenziell für viele von uns erfahrbar. Agentic AI, agentische künstliche Intelligenz, also KI-Agenten. Systeme, die eigenständig handeln, die Aufgaben koordinieren und die auch Entscheidungen treffen. Sie gehen weit über das Generieren von Inhalten hinaus. Und sind dann halt eben, ja, digitale Agenten, die mir zum Beispiel eine komplette Reise planen oder andere Planungsarbeiten auf diversen Basis diverser Datensätze durchführen. Ein weiteres Thema ist das Thema Edge AI. Das ist eine künstliche Intelligenz, die in Endgeräten sitzt, die dicht am Ende des Internets sitzt und die meistens dann auch nicht oder mindestens nicht konstant mit dem Internet verbunden ist. Also die keine Cloud hat, sondern die direkt auf Endgeräten arbeitet. Es ermöglicht sehr schnelle Reaktionen, nahezu in Echtzeit, reduziert die Latenzen auf nahezu null und sehr entscheidend auch ist natürlich dadurch, dass sie, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden ist und kein Cloud, keine, nicht Cloud-basiert ist, natürlich im Thema Datenschutz deutlich besser aufgestellt. Wo mir der absolute der Einblick fehlt, ist sie dann auch so gut, lernt sie so schnell, weil meine Vorstellung ist, wenn jetzt 1 Million Nutzer eine Cloud-KI füttern, ist sie natürlich deutlich besser und deutlich schneller im Lernen, als wenn ich alleine als Einzelnutzer meine Edge AI, meine künstliche Intelligenz am Rande des Internets oder außerhalb des Internets alleine füttere. Weiterer Punkt, Context-Aware AI, also kontextsensitive künstliche Intelligenz. Das sind Anwendungen, die nicht nur Daten verarbeiten, sondern auch den situativen Kontext verstehen und darauf reagieren. Beispiele werden immer genannt Smart Homes oder eben auch Fahrzeuge. Wenn halt eben so eine KI weiß, ich fahre jetzt in eine fremde Stadt hinein, es ist draußen dunkel, es regnet, ich war da noch nie in dieser Stadt und der Ladezustand meines Fahrzeugs respektive der Sprittank ist schon ziemlich leer, dann ist es ein Kontext, in dem Fahren sehr unangenehm ist und dann kann mir so eine Context-Aware AI, eine kontextsensitive künstliche Intelligenz, sehr schön, sehr gut das Richtige anzeigen oder auch das, was ich nicht unbedingt brauche, eben nicht mehr anzeigen. Schauen wir mal in die Anwendungsfelder rein. Was kann ich denn machen mit KI? Also wir reden jetzt mal von Autos, in den Anwendungsbeispielen. Die Vorstellung, dass es in Zukunft eine universelle Super-KI geben wird, die alle Aufgaben gleichzeitig gleich gut löst, ist eher trügerisch. Was ich sehe, und da gehe ich auch mit den meisten Experten konform, ist, dass wir eine Landschaft auch aus hochspezialisierten KI-Systemen haben werden. Und jedes dieser KI-Systeme ist für ein bestimmtes Anwendungsfeld optimiert. Und es ist somit, ähnlich wie ich mit einem Schraubenzieher keine Nägel reinschlagen kann, kann ich halt dann eben auch mit einer Kreissäge keine Frisur erstellen. Ja, also ich habe Werkzeuge, die können bestimmte Dinge. Medizin-KI, ja, da gibt es die DeepMind AlphaFold, das ist im Moment die am meisten diskutierte, haben die Proteinfaltung entschlüsselt, revolutionieren Arzneimittelforschung. Diagnostische KIs, zum Beispiel PathAI, unterstützen Radiologen und Pathologen, indem sie Tumore auf Bildern zuverlässig identifizieren. Andere Systeme personalisieren Therapiepläne, etwa in der Onkologie oder bei chronischen Krankheiten. Und diese Systeme, die ich jetzt hier genannt habe, die können dann zum Beispiel kein Auto fahren. Ja, obwohl ein Mensch, der das auch tun könnte, ein Radiologe, der auf Röntgenbildern nach Tumoren sucht, der kann auch Auto fahren. Aber die spezifische KI für die Medizin, die kann nicht Auto fahren. Also nur um zu zeigen, es gibt da wirklich so spezialisierte Systeme für die einzelnen Bereiche. Finanzwelt, ja, Betrugserkennung, Transaktionen werden dann Echtzeit analysiert. Ja, also Scalable Capital oder Wealthfront sind zwei Namen, die man dann nennen kann. Ja, die machen dann automatisierte, individuell zugeschnittene Anlagestrategien, berechnen Risikomodelle, schauen nach der Kreditwürdigkeit einzelner Menschen. Also das sind so Sachen, die heute schon zum Einsatz kommen. Produktion, Industrie 4.0, ja, da haben wir das Thema Predictive Maintenance wieder. dass Maschinenfehler vorausgesagt werden, bevor sie auftreten. Also dass man an irgendwelchen, ich sag mal, Patterns oder Mustern, also irgendwelchen Mustern aus Störgeräuschen und aus dem vergangenen Verhalten und so weiter herauslesen kann. Dieses Teil wird innerhalb der nächsten 10 Stunden kaputt gehen. Ja, und man kann dann Fertigungsstraßen flexibel vorausschauend gewartet werden, Flugzeuge auch zum Beispiel, dass dann halt eben die Triebwerke, wenn das Flugzeug sowieso auf dem Boden steht, entsprechend gewartet, repariert werden. Also all das ist möglich. Produktionslinien können flexibel auf neue Produktvarianten umgestellt werden und die dann dranhängende Robotiksysteme lernen, sich selbstständig zu kalibrieren, Arbeitsprozesse zu optimieren. Also gerade in diesem Bereich Produktion und Industrie 4.0 passiert sehr, sehr viel und wird auch noch sehr, sehr viel in Zukunft passieren. Und ich habe neulich den Spruch gehört, wir sind gerade dabei, den Menschen aus dem Internet zu entfernen. Ja, also heute sprechen Menschen mit Maschinen oder Menschen mit Menschen im Internet und der größte Teil des zukünftigen Internets wird es sein, dass Maschinen mit Maschinen reden. Genau eben diese Thematik, die dann die Produktion und die Industrie 4.0 nach vorne bringen. Fahrerassistenzsysteme, ADAS-Systeme, autonome Fahrfunktionen basieren häufig auf KI oder haben KI-Komponenten mit drinne. Kamera, Radar, LIDAR-Daten in Echtzeit fusionieren, auswerten und entsprechend in Aktionen umsetzen. Ja, die Firmen entwickeln dann KI, die nicht nur programmierten Regeln folgt, sondern die Erfahrung sammelt, im Straßenverkehr lernt und damit dann entsprechend das Fahrzeug besser steuert. Weiteres Thema ist das Thema In-Cabin Sensing, also Innenraumüberwachung. Geht von Gestensteuerung über Blickerkennung, personalisierte Infotainment-Angebote, aber auch, und das ist aus meiner Sicht der erste Punkt, an dem dieses Thema greifen wird, ist die Fahrer-Fahrerinnen-Überwachung im Hinblick auf, ist denn Fahrer oder Fahrerin im Moment in der Lage, die Fahraufgabe zu übernehmen oder nicht? Energie, Smart Grids, Kreativwirtschaft, das sind alles Dinge, Produktion von Texten, von Bildern, von Musik, alles Bereiche, in denen KIs, und zwar eben, darum geht es ja im Moment gerade, spezialisierte KIs, Aufgaben erledigen. Und das macht deutlich, einzelne Industrien, einzelne Unternehmen oder vielleicht sogar einzelne Abteilungen oder Menschen werden jeweils ihre eigene, ihre maßgeschneiderte KI einsetzen. So eine KI, die gut ist, darin Texte in der Kreativwirtschaft zu erstellen, kann kein Fahrerassistenzsystem steuern. Ja, und kann man sich so vorstellen, die Presseabteilung nutzt eine hochspezialisierte Schreib-KI für PR-Arbeiten. Die Produktionen haben ihre eigenen Predictive Maintenance KIs. Und ich weiß nicht, die Personalabteilung, irgendeine Screening-KI für Bewerbungen, um Bewerbungen zu sortieren. Die Vielfalt eröffnet auf der einen Seite enorme Chancen. Passgenaue Unterstützung, deutliche Effizienzsteigerung, Kostensenkung. Aber klar, auch Herausforderungen, neue Anforderungen an Hardware, hoher Energieverbrauch bei einigen dieser Algorithmen, immer mitlaufendes Thema Datenschutz. Dann die Frage, wie gehen die KIs mit Verzerrung der Daten, mit dem sogenannten Bias, der Verzerrung um. Und dann auch am Ende, ein reines Business-Thema zum Schluss, wie kommen wir aus der Abhängigkeit von wenigen Anbietern heraus? Wenn ich jetzt in einem ganz normalen Durchschnittsunternehmen 15 verschiedene KIs habe und für jeden gibt es maximal 2 Anbieter, dann ist bei maximal 2 heißt es ja vielleicht, dass es nur eine gibt. Also da werde ich dann immer Engpässe haben, dass ich teilweise von wenigen Lieferanten, von wenigen Zulieferern entsprechend abhängig bin. Fazit, KI ist mehr als ChatGPT. Ja, die generative KI ist faszinierend. Sie ist uns bewusst, wir nutzen sie, aber sie ist halt nicht das Ganze. Also wenn ich nur ChatGPT und Co., ist jetzt nur eine, ja, gibt ja auch noch andere, die in dem Bereich auch unterwegs sind, ob es jetzt Leonardo ist oder Gronkh oder wie auch immer. Heißt das Gronkh? Heißt das Gronkh oder heißt das Grok? Ich glaube, es heißt Grok. Gronkh ist ein Footballspieler. Also wer da nur auf diese KI schaut, verkennt die eigentliche Tragweite der Entwicklung. Also KI wird unser Leben nicht nur durch kreative Inhalte verändern, sondern durch autonome Systeme, durch unsichtbare Optimierungen, die im Hintergrund ablaufen, durch smarte Geräte, ja, die sich smart vernetzen, miteinander kommunizieren. Und am Ende dann sind es immer spezialisierte Lösungen aus den verschiedenen Lebensbereich. Grenzen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz. Zweiter Punkt heute. KI stößt an natürliche und an technische Grenzen. Fangen wir mal mit zwei eher, ich sag's mal, gesellschaftlichen Themen an. KI als Jobkiller und als Joberschaffer. Punkt 1. Die Frage, ob KI Arbeitsplätze vernichtet, ist natürlich berechtigt. Und es ist heute ja auch schon so, dass es heißt, naja, du kannst dein Team raussetzen, du brauchst 3, 4 super tolle KI-Tools und dann kannst du alles alleine machen, was vorher ein Team von 10 Leuten für dich gemacht hat. Und natürlich wird KI viele Tätigkeiten automatisieren, gerade Routineaufgaben, aber auch komplexe Analysen. Ja? Gerade so Sachen, die heute sehr, sehr menschgebunden sind, können dann zum Teil von Maschinen erledigt werden. Aber so wie Jäger über Jahrtausende unverzichtbar für die Menschheit waren und heute nur noch in Nischen gebraucht werden, ja, also wir wären alle heute nicht hier, wenn unsere steinzeitlichen Vorfahren nicht gejagt hätten und es nicht dort Spezialisten gegeben hätten, die Tiere gejagt hätten und damit für Fleisch gesorgt hätten und für Kalorien gesorgt hätten, die benötigt wurden, um zu überleben. Und heute ist Jäger ein eher Nischenberuf, wenn es überhaupt noch ein Beruf ist. Meistens sind es ja Leute, die betreiben das als Hobby. Ja, genauso wie der Jäger eben weitgehend verschwunden ist, werden viele aktuelle Berufe heute auch verschwinden oder sich stark verändern. Und gleichzeitig entstehen neue Jobs, die wir uns heute noch kaum vorstellen können. KI-Trainer, Datenethiker, Hardware-Optimierer. Und wenn man zurückblickt, hat jede technologische Revolution mehr neue Berufsfelder hervorgebracht, als sie vernichtet hat. Das war bei der Einführung der Roboter, war das der Fall, bei der Einführung der Computer war das der Fall. Immer wieder hieß es, na, jetzt ist vorbei, jetzt ist der Mensch raus. Und es ist halt eben nicht der Fall, sondern es ist einfach, sind andere neue Berufe entstanden und natürlich sind viele Menschen arbeitslos geworden, aber eben viele andere dann auch wieder in Arbeit gekommen. Zweites Thema, KI und Copyright. Das wird auch immer gerne mal in der Presse diskutiert. Ich habe da neulich auch gerade mal wieder eine längere Abhandlung drüber gelesen. Ganz, ganz heiße Frage, wie sieht es eigentlich mit den Urheberrechten aus? Ja, also Google nutzte schon Inhalte großer Verlage, wie zum Beispiel von der New York Times, ohne dafür zu bezahlen. Und bei KI-Systemen wiederholt sich das Muster. Die gehen in Inhalte rein, die andere Menschen erzeugt haben. Ja, die Trainingsdaten stammen oft aus urheberrechtlich geschützten Quellen. Und dass dann Verlage und Autoren sagen, so ist es nicht. Das ist völlig legitim. Ja, und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Aus meiner Sicht müssen Künstler, müssen Autoren, müssen Journalisten geschützt werden, müssen ihre Werke geschützt werden. Eben, dass sich nicht jeder einfach sowas nehmen kann. Es ist ja häufig auch, wenn da so Reels online gestellt werden, so kurze Videos, da wird dann einfach auch ein cooler Song genommen, wird der drunter gelegt. Dass da aber jemand dahinter steht, der das Lied geschrieben hat und dessen Broterwerb das ist, diese Musik zu schreiben, und dass der natürlich Geld haben möchte dafür und dass der auch ein Anrecht drauf hat, das wird häufig nicht gesehen. Und das ist bei KI natürlich sehr, sehr schwierig, zumal ja auch durch die extreme Verarbeitung der Daten häufig gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wo hatten die KI das jetzt her? In welches Buch hat die reingeguckt? Hat die mein Buch gelesen, ja, ohne dafür zu bezahlen und nimmt das Wissen? Oder ist es das Buch eines Kollegen gewesen? Das ist sehr, sehr schwierig. Ich sehe da auch im Moment keine einfache Lösung. Es wird auch wahrscheinlich keine einfache Lösung geben, sondern es wird ein relativ komplexer Vorgang sein. Oder man wird die Komplexität relativ einfach erschlagen, indem man sagt, okay, die KI-Firmen zahlen pauschal bestimmte Summen an Verlage, an Musikverlage, an Buchverlage, an Zeitschriften, Zeitungsverlage und sind damit dann befreit von diesen Details. Wahrscheinlich, ich sehe keine andere Möglichkeit im Moment, eben aufgrund der beschriebenen Probleme, das ist mit so einer Pauschallösung zu machen. Ich weiß allerdings nicht, was wirklich kommen wird. Kommen wir zu zwei eher technischen Problemen. Das eine sind die Rechnerleistung. Also die Zukunft der KI hängt maßgeblich von der verfügbaren Rechnerleistung ab. Es werden ja schon riesige KI-Zentren gebaut, die nehmen viel Raum ein, die machen das, denn der nächste Punkt, brauchen Unmengen an Strom. Ja, und wir haben in letzter Zeit, letzten Jahrzehnte, waren in erster Linie Software-Innovationen. Ja, Software will eat the world, hieß es. Und jetzt findet gerade, und das ist ein sehr faszinierender Shift, eine sehr faszinierende Verschiebung, die da stattfindet. Der Fokus dreht sich Richtung Hardware. Ja, Künstliche Intelligenz benötigt spezialisierte Chips, Grafikprozessoren, neuronale Prozessoren, völlig neue Rechnerarchitekturen, einfach um die Leistungsfähigkeit auszuschöpfen. Die Software-Algorithmen sind vergleichsweise einfach und sind auch vergleichsweise einfach zu besorgen und zu bekommen. Also ich habe es nicht ausprobiert, ich habe aber gehört, dass das grundlegende KI-Algorithmen als Open Source im Internet liegen, kann man sich runterladen, nachbearbeiten, entsprechend kompilieren, nutzen. Dann muss man sie halt nur noch mit Daten füttern. Aber also es ist der Bereich des Themas Software spielt bei der KI relativ wenig. Steht relativ wenig im Fokus. Es steht eben die Hardware im Fokus. Und das Faszinierende ist, dass wir seit 30 Jahren erstmals eine grundlegende Änderung der PC- und Tablet-Architekturen finden werden. Ja, herkömmliche Prozessoren, herkömmliche Architekturen können den Anforderungen von gerade lokalen KIs überhaupt nicht mehr genügen. Und damit ist KI ein Treiber für eine Hardware-Revolution. Ja, und die wird den Markt ebenso verändern wie das Aufkommen des Personal Computers in den 80er Jahren oder die Einführung von Mikrochips oder was auch immer. Nächstes Thema, Energieverbrauch. KI hat ein doppeltes Energiethema. Einerseits kann sie enorme Einsparungen ermöglichen. Durch optimierte Heizungssteuerung im Smart Home, intelligente Verkehrsführung, effiziente Produktionsprozesse in der Industrie, das sind alles Dinge, die damit möglich werden, um Energieverbrauch zu reduzieren. Andererseits benötigt KI selbst gewaltige Mengen an Energie. Fürs Training großer Sprachmodule, für die ständige Datenverarbeitung in Echtzeitsystemen. Also mit jeder Anfrage, die wir auf ChatGPT stellen, wird Energie verblastert. Ja, da wird Strom für Verbrauch. Das Paradoxon an dieser Stelle ist also, dass wir Energie verbrauchen müssen, um Energie zu sparen, wenn wir halt mal diesen Energiefokus haben. Und die zentrale Herausforderung liegt darin, dort den Sweet Spot zu finden. Also wo rechtfertigt der Nutzen den Einsatz und wie lassen sich KI-Systeme so gestalten, dass ihr ökologischer Fußabdruck möglichst gering bleibt? Und dieser Sweet Spot, der muss noch gefunden werden. Weiterer Punkt, Datenschutz und Regulierung. Datenschutz und Regulierung sind die entscheidenden Punkte für die Zukunft der KI und es wird weltweit sehr, sehr unterschiedlich gehandelt. Also die USA sind weitgehend auf Marktkräfte und Regulierung ausgerichtet. China kontrolliert den Einsatz von KI staatlich und lenkt es auf staatlicherseits sehr, sehr strategisch. Die EU, Europäische Union, verfolgt mit dem AI Act einen eigenen, ganz eigenen Weg. Ziel des AI Acts ist es, den Schutz von Grundrechten, den Schutz von Privatsphäre mit Offenheit für Innovationen zu verknüpfen. Vorteile des AI Acts sind klare Klassifizierung von Risiken, die Verbindlichkeit für alle Marktteilnehmer, die Produkte in Europa sind damit entsprechend alle oder sollten alle entsprechend angepasst werden. Das verlangsamt natürlich die Innovation, gerade in Europa, verschafft uns hier damit Nachteile. Dennoch wird der EU AI Act als ein ambitionierter Versuch, einen dritten Weg zwischen laissez-faire und kompletter staatlicher Kontrolle zu etablieren. Und es gibt starke Stimmen innerhalb der KI-Community, die sagen, irgendwann werden sowieso alle haben. Ja, und wenn wir in Europa darin geübt sind, mit solchen Regulierungen umzugehen, haben wir dann unter Umständen die Nase vorn. Kann ich nicht beurteilen, ob das so ist, aber könnte passieren, könnte sein. Letzter Punkt dieser Aufzählung der Grenzen und Risiken, Bias und Zuverlässigkeit, also Verzerrung und Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Das sind die kritischsten Schwachstellen von KI. Ich kriege sehr, sehr häufig, wenn ich eine Anfrage stelle, in einem KI-Algorithmus völligen Blödsinn geliefert. Von ich weiß es nicht, obwohl es eigentlich bekannt ist, bis hin zu irgendeiner Aussage, die klipp und klar sagt, so und so ist es und ich weiß ganz genau, nein, es ist nicht so. Es ist B-Shit, was jetzt hier gerade läuft. Der Fokus liegt heute oft auf den Algorithmen, ja, und das eigentliche Problem steckt aber in den Daten. Also, wie trainiere ich die Systeme? Was gebe ich vorne rein? Blödsinn vorne rein, gleich Blödsinn hinten raus. Und diese Daten sind von Menschen erstellt, sie sind von Menschen geprägt und sie tragen damit unweigerlich unsere eigenen Vorurteile, unsere Stereotypen, unsere kulturellen Verzerrungen in sich. Und KI verstärkt die Muster häufig, weil sie halt eben auf statistische Wahrscheinlichkeiten optimiert und nicht zwischen gerecht und ungerecht oder realistisch und unrealistisch unterscheidet. Kann eine KI gar nicht, ja, sondern sie schaut halt auf die reinen Daten, auf die Muster in den Daten. Und in bestimmten Kontexten werden dann die Ergebnisse dieser Betrachtung überspitzt und rausgegeben. Resultat kann sein, dass bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten nicht nur gespiegelt, sondern auch noch vergrößert werden. Und die große Herausforderung, für die ich auch noch keine wirkliche Lösung sehe, liegt daran, die Datenqualität und die Datenvielfalt zu erhöhen. Ja, die Mechanismen einzubauen, die Verzerrungen erkennen und korrigieren, ohne die Funktionsfähigkeit der Systeme im Kern zu untergraben. Ja, also das mal die aus meiner Sicht 6 größten Herausforderungen. KI, Jobkiller, Joberschaffer, Copyright-Probleme, Rechnerleistung, Energieverbrauch, Datenschutz und die Verzerrung und Zuverlässigkeit. Das sind mal so die Hauptpunkte, wo ich offene Flanken sehe beim Thema. Dritter Punkt des heutigen Podcasts, wohin geht die Reise? Die Zukunft der KI. Es geht in atemberaubendem Tempo vorwärts. Was gestern noch Science Fiction war, ist heute Alltag. Ja, Sprachassistenten, automatisierte Texterstellungen, Bildgeneratoren. Alle diese Punkte und die Entwicklungen zeichnen sich ab. Von generative, generativer KI zu agentischer KI, KI-Agenten. Transformation des Internets. Und am Ende dann eine human-centered AI, eine menschzentrierte künstliche Intelligenz. Die derzeit populärste Form ist die generative künstliche Intelligenz. Mehrfach schon gesagt, Systeme wie ChatGPT, die Texte schreiben, Bilder malen, Musik komponieren, sind im Kern reaktiv. Dann geht es auf agentische künstliche Intelligenz. Das sind dann Systeme, unter Umständen auch Seelensysteme aus künstlichen Intelligenzen, die nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern eigenständige Ziele, die ich dann vorgebe als Nutzer oder Nutzerin, die übernehmen diese Ziele und Aufgaben und treffen dann Entscheidungen im entsprechenden Kontext. KI verändert das Internet vom Netz der Menschen zum Netz der Maschinen. Ja, Internet wurde einst als Kommunikationsnetz für Menschen erschaffen. Ein steigender Teil der Datenströme im Internet läuft heute von Maschine zu Maschine. Ja, Sensoren sind Internet of Things Geräte, also Geräte, die übers Internet gesteuert werden. Automatisierte Systeme tauschen untereinander Informationen aus, ohne dass ein Mensch was davon sieht, was daran manipulieren kann, was dann da irgendwie eingreifen kann, sondern wir sehen dann maximal die Resultate, die am Ende bei rauskommen. Und KI ist in diesem Internet der Maschinen ein Katalysator, ein Beschleuniger des Wandels. Ja? Analysiert, filtert, steuert die Kommunikation zwischen den Geräten. Und daraus entsteht dann ein Internet, in dem der Mensch zunehmend immer mehr, als es heute schon der Fall ist, zum Nutzer von Services wird. Und die laufen im Hintergrund längst maschinell ab. Und am Ende des Tages habe ich nur die Ergebnisse. Der Prozess selber wird aber halt durch KI-Systeme gesteuert. Dritter Trend der Zukunft, Human-Centered AI, menschzentrierte künstliche Intelligenz, der Mensch im Mittelpunkt. Ihr kennt mich, wer mir zuhört, weiß es. Ein Punkt ist immer zentral. Der Fokus auf uns als Menschen, auf unsere Bedürfnisse, unsere Fähigkeiten, unsere Träume, unsere Ideen, auf das, was wir können, was wir wollen, was wir müssen. Ja, und KI darf nicht gegen den Menschen, sondern muss für ihn arbeiten. Es gibt die Filme, die wir kennen, dass KI irgendwie die Welt übernehmen, dass der Mensch überflüssig wird, dass KIs erkennen, dass der Mensch der eigentliche Störfaktor ist und ihn dann eliminieren. Ja, das sind ja alles so Movie-Plots, die wir schon gesehen haben. Und das sind halt Sachen, die nicht in der Realität auftreten sollten, nicht dürfen. Und ich bin da optimistisch auch nicht werden. Menschzentrierte künstliche Intelligenz bedeutet, dass wir Systeme entwickeln, die menschliche Fähigkeiten erweitern, ja, die für uns intuitiv verständlich sind und den Kontext der Nutzer berücksichtigen, sodass wir genommen werden, wie wir sind und dass diese Kontexte, in denen wir agieren, in den KI-Systemen berücksichtigt werden. Es beginnt mit einem verständlichen HMI, ja, geht weiter mit transparenten Entscheidungsprozessen, ich weiß, warum was gemacht ist, und endet dann bei Thema Autonomie, Privatsphäre, dass meine Datensicherheit sichergestellt ist. Nur wenn wir dieses Vertrauen haben und KI dauerhaft als verlässlicher Partner wahrgenommen wird, wird sie auch weiterhin breite Akzeptanz finden. Der Fokus liegt also weniger auf maximaler Automatisierung als auf intelligenter Kooperation zwischen Mensch und Technik, zwischen natürlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Gut, kommen wir zum Ende. Die Weichen sind gestellt, was KI angeht. Ja, die Reise mit KI und die Reise der KI führt uns in eine Welt, in der Systeme nicht mehr nur einfach Antworten liefern, sondern indem sie aktiv handeln. In der das Internet zunehmend von Maschinen dominiert wird und in der wir dringend darauf achten müssen, dass der Mensch im Zentrum bleibt. Agentische KI, KI-Agenten, Machine-to-Machine-Internet, also das reine Maschinen-Internet und menschzentrierte KI sind da keine Gegensätze, sondern sind Bausteine einer neuen digitalen Realität. Die entscheidende Frage ist nicht, ob mehr KI unser Leben verändert, sondern wie wir diese Veränderung gestalten. Lassen wir sie passieren oder gestalten wir sie? Wird KI zur treibenden Kraft für Effizienz, für Nachhaltigkeit und neue Freiheiten? Oder laufen wir in Gefahr, Autonomie und Kontrolle aus der Hand zu geben? Die Antwort liegt nicht in der Technologie selbst. Die ist erstmal nur neutral, sondern in unseren Entscheidungen, unseren Werten und Prioritäten. Und uns, wir heißen jeder und jeder Einzelne von uns, jede Firma, die Gesellschaft und die gesamte Menschheit. Gut, also, ich habe euch heute drei Themen um die KI herum näher gebracht. KI deswegen, weil KI sowohl im Auto als auch in allen anderen Kontexten, in denen wir mit Technologie interagieren, diese Interaktion erheblich moderieren wird in der Zukunft, heute schon moderiert. Drei Themen angegangen, welche Arten KI gibt es, die sechs Grenzen und Herausforderungen von KI habe ich dargestellt und nochmal drei Zukunftsaspekte, die aus meiner Sicht die Szenarien, die kommen werden, zumindest ein bisschen im Nebel sichtbar werden lassen. Künstliche Intelligenz ist mehr als ChatGPT. Ja, sie prägt heute unsere Mobilität, unseren Alltag, unsere Arbeit. Es werden langsam die Chancen, die Risiken und die Herausforderungen sichtbar. Entscheidend wird sein, ob wir KI als Werkzeug, als Akteur und als Partner so gestalten, dass der Mensch im Zentrum bleibt. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.